Mit Virtual Reality sind wir gut dabei, weil es kann halt wirklich sein, dass in der Medizin der Zukunft ich meinen Patienten, meine Patientin nicht mehr persönlich sehe, sondern zunehmend eben in den virtuellen Raum gehen muss, einfach auch aus Personal, Ressourcen, Knappheit, ja, und auch weil es vielleicht bequemer ist, ja, und in diesem virtuellen Raum, also das haben wenige von uns, glaube ich, schon in so einer Detailtiefe ausprobiert und bedacht, aber man kennt ja so ein bisschen, ja, die Spielereien, ich beame mich dann an den Strand und lass wirklich mal die Seele baumeln und ähnliches, ja, das ist schon sehr gut.
Digitale Vorreiter, ich heiße Christoph Bursek. Das eben war die Stimme meines heutigen Gastes, Dr. Anke Diehl. Anke, ich hab dir mein schwer abzuschlagendes Du angeboten. Anke ist die erste digitale Change Managerin der Universitätsmedizin Essen. Ich möchte von ihr hören, welche Vita sie hat und wie man so ein ja doch delikates Thema wie Gesundheit oder Medizin von analog nach digital hebt. Sie wird mir über Herausforderungen, Prozessänderungen erzählen. Und bereits im Vorgespräch haben mir ganz schön die Ohren geschlackert, welches tiefe Fach-Know-how Anke aus der Medizin für ihre Aufgabe mitbringt. Vodafone präsentiert dir diesen Podcast und auch alle vorherigen und natürlich auch alle nächsten. Klick also unbedingt auf Folgen und schau dir an, welche starken Digitalisierungsvorreiter wir schon bei uns im Podcast zum Gespräch hatten. Du kannst übrigens auch einen Amazon-Gutschein gewinnen. Und zwar, wenn du an unserer Umfrage gewinnst. Unten in den Shownotes steht ein Link und nur 2 bis 3 Minuten dauert die Umfrage und du kannst uns erzählen, wie dir unser Podcast gefällt. Unter den Teilnehmern verlosen wir den 75-Euro-Gutschein und du hast sehr gute Chancen. Also, du hilfst uns mit, diesen Podcast weiter zu verbessern. Vielen, vielen Dank dafür. Anke, jetzt aber zu dir. Herzlich willkommen. Danke, dass du dabei bist.
Hi, Christoph. Ich freue mich auch.
Wir sind in der Homeoffice-Situation. Das heißt, du bei dir zu Hause, ich bei mir zu Hause. Wir haben jetzt 40 Minuten Technik-Setup gehabt. Denn man lernt jedes Mal mit jedem Setup wieder etwas Neues. Dank dir für deine Geduld. Du hast auf jeden Fall jetzt schon bewiesen, dass du digitale Probleme lösen kannst. Du bist deines Zeichens digitale Change Managerin. Gib uns doch bitte eine kurze Intro, welche 3 Bullet Points auf deiner Job Description stehen.
Ja, Gott, wo fange ich da an, ehrlich gesagt? Ja, im Grunde, also die 3 Worte Smart Hospital Strategie, die sind eigentlich so ein Sum-up für das ganze Digital Change bei uns. Und zwar einmal smart, also Digitalisierung 4.0, innovativ sein, personalisierte, individualisierte Präzisionsmedizin, dann Smart Hospital, also wir reden über Gesundheit, also über Präzisionsmedizin, über individualisierte Medizin, also Smart Hospital und Strategie, natürlich die strategische Ausrichtung von dem ganzen Unternehmen. Also die Universitätsmedizin Essen ist ein Konzern mit 8.500 Mitarbeitern und 1.770 Betten. Insofern, das ist schon ein richtiger eben Unternehmenskonzern und die Strategie auszurichten, Smart Hospital Strategie, das ist eben meine Job Description als Digital Change Managerin.
Okay, aber du warst, glaube ich, nicht immer im, ich sag jetzt mal, Projektmanagement-Bereich. Was hast du denn vorher gemacht?
Also von Haus aus gelernt bin ich Ärztin und habe dann ganz normal angefangen, erstmal als Assistenzärztin in der Neurologie, habe mich dann sehr für Technik interessiert und habe dann gewechselt in die Radiologie, in die Neuroradiologie, weil mich Kernspintomographien und diese ganze Technik dahinter halt in der Radiologie sehr interessiert hat. Dann war ich im Wissenschaftsbereich, habe ein großes Studienzentrum geleitet und dann war ich jetzt zwischendrin, genau vor 10 Jahren, habe ich angefangen beim Land Nordrhein-Westfalen im nachgeordneten Bereich vom Gesundheitsministerium NRW, habe da zuerst als Referentin gearbeitet und dann 6 Jahre lang den Fachbereich Versorgungsstrukturentwicklung für das Land Nordrhein-Westfalen geleitet. Und dazu gehörte natürlich im steigenden Ausmaß dann auch Telemedizin und E-Health. Und so bin ich dann vor 2 Jahren wieder zurück in meine ehemalige Wirkungsstätte gekommen, in die Universitätsmedizin nach Essen. Da habe ich nämlich auch Radiologie gemacht und da war ich 11 Jahre lang als Ärztin in der Radiologie.
Kannst du dich noch an dein erstes Projekt erinnern, wo ihr gemerkt habt, oh, das ist ja im Grunde eher ein Digitalisierungsprojekt als ein Medizinprojekt?
Ja, im Grunde war das schon sehr prägend, diese Erfahrung in der Radiologie. Als ich dort ankam, hat man ganz normal auf Filmen, auf Röntgenfilmen die ganzen Aufnahmen ausgedruckt und musste dann jeden Morgen wirklich 1,5 Stunden so einen riesigen Bildpräsentierer, also ein Alternator nennt sich das im Fachjargon, behängen und verschiedene Aufnahmen im zeitlichen Verlauf dann immer direkt untereinander. Und man hatte 1000 Tüten und das war richtig, also Manpower, um das vorzubereiten, dass dann eben die entsprechenden Fachdisziplinen in ihren Röntgenkonferenzen dann die aktuellen und eben auch vorherige Aufnahmen gesehen haben. Und dann kam die Digitalisierung, also es wurde einfach alles umgestellt auf digitale Bildsysteme, die nennen sich, ist ja alles quasi Neudeutsch-Englisch, PACS, also Picture Archiving Systems. Und in diesen PACS-Systemen, da hatte man, egal an welchem Arbeitsplatz man war, Zugriff auf die aktuellen und auch auf die Archivaufnahmen. Und man konnte die wunderbar auf Knopfdruck dann untereinander legen. Und das war schon sehr prägend, das einfach zu sehen, wie viel Zeit man gespart hat. Also wertvolle Personalressourcen, die dann einfach mit Tüten umhertragen, verschwendet wurden und die sich dann wirklich anderen Dingen widmen konnten.
Das hört sich an wie eine ganz andere Zeit. Was waren denn für euch so ein bisschen die Vorbilder für deine Positionen? Habt ihr irgendwie in andere Länder geguckt und gesehen, eigentlich brauchen wir hier eine Change Managerin oder habt ihr euch das selbst überlegt?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass natürlich in der Industrie man viel weiter denkt und viel umfassender auch die ganzen Digitalisierungsaktivitäten, die sich eben durch die Fortschritte in der Technik angeboten haben, integriert hat. Robotik, auch schon relativ früh eben künstliche Intelligenz, 3D-Druck und so weiter. Und das in der Gesundheit dann doch nochmal eine andere Kultur einfach war. Und da haben wir tatsächlich einmal in die Industrie geguckt, aber auch in die anderen Gesundheitssysteme. Und also die sind wirklich von Israel bis Finnland, also man muss auch gar nicht so weit gehen, überall doch weiter als in Deutschland. Und die Initiative als solche ergriffen hat Professor Jochen Werner, das ist der Vorstandsvorsitzende und ärztliche Direktor eben der Universitätsmedizin Essen, der wirklich ein Vordenker par excellence ist und dann eben diese Idee hatte, als wir uns dann kennengelernt haben auf den Kongressen, ob ich nicht wieder zurückkommen möchte, um dann eben so als ja Flottenmanagerin dann die verschiedenen Positionen miteinander zu verbinden.
Hast du eine Erklärung, warum du sagst, in vielen Ländern ist man da schon weiter als bei uns?
Also einmal ist das natürlich die Telematik-Infrastruktur in Deutschland, die uns seit 2003 versprochen wurde und die immer noch nicht existent ist. Also wir haben unsere Gesundheitsdaten in verschiedenen Datensilos und die sind halt nicht miteinander verknüpft. Und deswegen können wir auch nicht durchgängig mit denen arbeiten. Und ehrlich gesagt, ich will da gar nicht falsch verstanden werden. Also Gesundheitsdaten sind ganz wichtig zu schützen. Das ist so und das sind sehr sensible Daten. Aber die Menschen teilen heutzutage ganz sorglos eine Vielzahl von Daten, sei es mit irgendwelchen Bonuskarten oder Payback oder die App, die mitjoggt, sodass ich virtuell mit einer Laufgruppe trainiere. Und das meine ich jetzt auch außerhalb der Corona-Zeiten natürlich. Ja. Aber die Gesundheitsdaten als solche, die stehen eben vom System her nur eingeschränkt zur Verfügung und viele Menschen denken auch, also sind nicht ausreichend aufgeklärt, sagen wir es mal lieber so, ja, denken da sofort an Missbrauch, aber nicht daran, dass es sie ja retten könnte, dass es im Notfall wirklich wichtig ist, dass man schnell die entsprechenden Daten zur Verfügung hat.
Und das haben teilweise andere Länder vielleicht weniger kompliziert geregelt, sodass diese Daten schneller zur Verfügung stehen können oder besser vereinheitlicht
werden. Genau, also da ist die Gesetzeslage halt einfach eindeutiger und wurde schon viel früher geregelt. Also wenn ich jetzt allein bei unseren Nachbarn bei den Niederlanden mit meinem Hausarzt bespreche, ich brauche eine neue Hüfte, dann sagt er mir, ja, da würde ich jetzt empfehlen, das und das Krankenhaus. Und wenn ich dann nicht widerspreche, dann meldet die Praxis mich dort mit meinen ganzen Daten in diesem Krankenhaus an. Das heißt, wenn ich mich das erste Mal dort melde, um nach einem Termin zu fragen, haben die schon alle meine Daten digital vorliegen. Das wäre bei uns undenkbar.
Gibt es Bereiche in der Medizin, wo die Digitalisierung es einfacher hatte, also schon fast so eine Commodity wurde? Du hast eben euer PAX, also euer Radiologieprojekt besprochen, aber gibt es noch andere Bereiche, wo man sagt, hat sich schon ganz klar durchgesetzt, will keiner mehr drauf verzichten?
Also im Grunde ist es halt überall da, wo durch die Technik, ich sage es mal, Einsparungen, also zeitliche Einsparungen und dann natürlich auch Ressourcen eingespart wurden. Also jetzt zum Beispiel in der Radiologie, diese ganzen Röntgenfilme, die sind extrem teuer gewesen. Und gleichzeitig hatte man ja nur den Film da in der Hand, wo man ihn wirklich physisch hatte. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Patienten zu einer neurochirurgischen Operation, weil das Krankenhaus, wo derjenige eingeliefert wurde, den vorstellen wollte, dann musste man mit dem Taxi oder, wenn es über eine weitere Strecke war, mit dem Hubschrauber diese Aufnahmen verschicken. Das war natürlich extrem teuer. Und heute ist durch die digitale Möglichkeiten, kann ich auch über Netzwerke das teilen und kann wirklich innerhalb von wenigen Sekunden dann auch mir die entsprechenden Zweitmeinungen, Konsile und so weiter einholen und mir einen Rat einholen. Das heißt, überall, wo eben Zeit und Personalressourcen dadurch, aber im Sinne des Patienten und im Sinne der Medizin, das macht ja das nicht schlechter, wenn dann Zeit frei wurde, um andere Dinge zu machen, ja, ermöglicht wurde, da ging das natürlich schneller. Und bei den anderen, ja, da ist es auch häufig abhängig von Investitionsmitteln. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die elektronische Patientenakte nicht nur durch große, durch die Station fahrbare Computer abbilden will, sondern man möchte sie tatsächlich auf einem Tablet-Computer haben, dass man auch das dem Patienten mal zeigen kann, in die Hand drücken kann, sagen kann, hier ist ihr Röntgenbild, sehen Sie, hier ist der Bruch oder das hat schlechter verheilt, das ist besser, ja, ihr Laborverlauf ist so und so. Also im Grunde diese mobilen Tablets, die eignen sich ja sehr, um das dann weiterzugeben, um das zu teilen, um gemeinsam mit dem Patienten auch partizipativ Entscheidungen zu treffen. Die setzen dann aber wieder eine hohe Investition voraus, dass man eben die entsprechenden Systeme einkauft in ausreichender Zahl und sie dann halt auch vom Datenschutz natürlich so ausstattet, dass nicht einfach irgendjemand das stehlen kann und hat dann irgendwelche validen Gesundheitsdaten drauf. Das darf natürlich alles nicht sein. Und das sind dann natürlich Hemmschuhe, um im Grunde diese Technik weiter auszurollen. Und was man halt auch also immer bedenken muss, wir tun das ja, um eben diese empathische Medizin zu fördern. Ja, das heißt, man muss den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, genauso wie den Patienten, die Patientin und die Angehörigen, man muss alle mitnehmen. Und wir brauchen halt diesen Kulturwandel, den wir in der normalen Gesellschaft automatisch einfach so gemacht haben. Also meine Töchter, die gucken sich auch in den wenigsten Fällen irgendwie ein Lehrbuch an, sondern die gucken sich dann ein YouTube-Video an und so weiter. Und das müssen wir natürlich dann auch im Krankenhaus eben nachvollziehen und integrieren und hinbekommen.
Spannend. Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt auch, was in welchen Bereichen es vielleicht auch ein bisschen schneller geht, da wo Geld gespart werden kann durch Digitalisierung. Was hast du so ein bisschen in den letzten Jahren erlebt, ist für dich die größte begrenzende Ressource? Eher die Entscheidung oder alte Strukturen, wo einfach Dinge sehr lange brauchen? Oder Gesetze, ist der Gesetzgeber, steht da auch ein bisschen im Weg und ihr würdet eigentlich schon gerne 5 Jahre weiter sein? Also was begrenzt euch da am meisten?
Also das ist so, muss ich ein bisschen aufteilen zwischen der Antwort für uns in Essen, für die Universitätsmedizin in Essen und insgesamt. Also insgesamt ist es sicher so, dass die gesetzgeberischen Aktivitäten in den letzten 2 Jahren sehr zahlreich waren, aber in den Jahren davor eben die Dinge immer wieder verzögert haben. allgemein in der Bevölkerung ist aber auch wenig Wissen über diese Gesundheitsdaten, über die Einschränkungen, die wir in Bezug auf Forschung erfahren, da. Das heißt, da ist es auch, wäre es wichtig, noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Für uns in Essen war jetzt wirklich ganz entscheidend und ist auch wirklich ein großer Erfolgsfaktor, dass wir auch diesen Kulturwandel nachvollziehen, weil das Ganze geht, also steht und fällt mit dem Menschen, ja. Ohne den Menschen ist diese ganze Digitalisierung ja nichts. Also es geht ja nicht darum, nur einfach sinnfrei Technik einzuführen, sondern es geht darum, wirklich diesen Kulturwandel hinzubekommen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitzunehmen und auch zur Nutzung anzuregen. Also das, was quasi sich durch die ganzen Vorteile, die man hatte im Privatleben, zum Beispiel, dass man jetzt keine ausgedruckten Bahnfahrkarten mehr hat, sondern das über Apps bedient oder Flugboarding-Pässe und so weiter. Ja, das hat sich ja immer mehr durchgesetzt. Aber im Krankenhaus, da geht es natürlich um den Menschen, die Versorgung vom Patienten. Und da ist es doch ein weiterer Weg, im Grunde alle mitzunehmen und auch diesen Kulturwandel hinzukriegen und auch zu zeigen, wir müssen mit flacheren Hierarchien da innovative Ideen zulassen. Man muss querdenken. Also es ist nicht so, dass immer nur der Professor, die Professorin die besten Ideen hat und innovativ ist, sondern das kann genauso gut auch jemand aus der Verwaltung sein, die Krankenschwester, der Therapeut, also quer durch. Und das ist eben wichtig. Und das haben wir sehr gut umgesetzt, einfach dadurch, dass wir Lenkungsgruppen haben, wo unabhängig von dem Hierarchiestand, das war jetzt schwierig für einen Pfälzer, Hierarchie, ja. also unabhängig quasi von der Hierarchie, einfach die Menschen hinkommen, ihre Ideen präsentieren können, gemeinsam daran arbeiten und halt auch einfach innovative Ideen zulassen.
Was sind gerade innovative Ideen, an denen ihr arbeitet, die jetzt gerade so in der Umsetzung sind, und was würden eure Kunden oder Patienten für einen Benefit daraus bekommen?
Also bei uns ist es wirklich ganz zentral, dass wir gemäß unserer Smart Hospital Strategie halt auch eine Smart Hospital Information Platform, also SHIP nennen wir das, ja, haben. Und bei dem SHIP geht es einfach darum, dass man die verschiedenen Daten miteinander vernetzt. Also auch in einem großen Universitätsklinikum ist es so, dass man Daten in verschiedenen Systemen hat. Also zum Beispiel die elektronische Patientenakte ist ein System. Dann hat aber zum Beispiel der HNO-Arzt, Ärztin, die brauchen ihre eigenen kleinen Subsysteme, die hervorragend auf genau dieses Patientengut spezialisiert sind, auf zum Beispiel MP3-Aufnahmen von Video, also bis hin zu Videoaufnahmen vom Kehlkopf, die Schwingungen zeigen. Und diese Daten müssen dann wieder integriert werden in die elektronische Patientenakte beziehungsweise in eben diese Smart Hospital Information Plattform. Und die Daten müssen nicht einfach wie jetzt ein PDF zum Beispiel vorlegen oder ein JPEG, ja, sondern sie müssen strukturiert, also miteinander verknüpfbar vorliegen. Und deswegen ist diese Smart Hospital Information Platform für uns eigentlich das zentrale Projekt, mehr und mehr Daten strukturiert, erreichbar und miteinander verknüpfbar zu machen. Weil nur so kann man dann auch wirklich zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Man kann dann präziser und personalisierter auch Vorhersagen treffen, Mustererkennung, Proben und so weiter. Wenn die auch quasi im Krankenhausbereich alle nur als PDFs vorliegen, dann kann man gar nichts damit machen. Insofern ist das wirklich Grundvoraussetzung, nicht nur die elektronische Patientenakte, sondern auch diese Smart Hospital Information Platform, SHIP.
Löst ihr das in der Universitätsmedizin Essen für euren Fall oder ist das im Grunde eigentlich ein Industriestandard, der da gerade entsteht?
Nein, wir lösen das quasi intern durch eine sehr große Truppe, die eben von Informatikern, also wir haben eine sehr gut ausgestattete zentrale IT, die auch eine Doppelspitze hat. Also wir haben einen medizinischen Direktor und wir haben einen technischen Direktor und wir haben auch eine große Arbeitsgruppe, die sich eben mit diesen modernen technischen Standards beschäftigt. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann einen eigenen Standard entwickelt, den die Welt dann wieder nutzen muss. Nein, ja. Sondern man nimmt einen Standard, den es schon gibt. Also in unserem Fall ist das FHIR, also ein moderner IT-Standard, der mit Medizindaten arbeiten kann. Und mit dem basierend schaffen wir dann diese Plattform.
Aber es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie der Bund oder die Regierung auf euch zukommt und sagt, wir möchten einen deutschlandweiten Standard machen, kommt mal alle an einen Tisch, sondern im Grunde ist das so ein bisschen, seid ihr doch wieder darauf, müsst ihr euch auf euch verlassen, dass ihr da irgendwie genau diese richtigen Setups macht.
Also es ist, ja, es ist schon so, wie du das geschildert hast, aber wir benutzen dafür halt gängige Standards. Also ich glaube, es wäre jetzt unsinnig, dann nochmal einen neuen Standard zu finden. Aber diese Vernetzungsstrukturen, die bauen wir selbst. Wir sind aber auch Teil, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, von diesen bundesweiten Aktivitäten, also zum Beispiel die Medizininformatik-Initiative, das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat sehr viel Geld in Medizin, Informatik, Unterstützung und Förderung gegeben. Und da sind wir auch Teil von einem großen Konsortium, dem Smith-Konsortium, da bin ich im Vorstand. Und da bauen wir auch eine Datenintegrationszentrumslösung, genauso wie die anderen Universitätskliniken, die in Smith sind. Das sind 4 Konsortien bundesweit. Und jede Universitätsklinik in Deutschland ist mittlerweile in einem von diesen Konsortien, um eben auch gemeinsam zu sehen, wie können wir denn Daten besser integrieren? Und diese Ergebnisse sind extrem wichtig, einfach um diesen Stand der Forschung besser noch voranzutreiben, unabhängig davon, für was man sich dann im Endeffekt entscheidet.
Wahrscheinlich, wenn du jetzt zu Konferenzen gehst, dann sprecht ihr nicht mehr über eure Chip-Plattform, sondern dann sprecht ihr über Themen, die vielleicht schon in 5 bis 10 Jahren oder erst in 5 bis 10 Jahren angegangen werden. Was sind so ganz besonders spannende Zukunftsthemen, wo du sagst, oh mein Gott, wenn wir das erstmal haben, dann freue ich mich, dass ich vielleicht das und das irgendwann nochmal sehe.
Also ehrlich gesagt bin ich in der super glücklichen Situation, dass wir viele von diesen Sachen schon haben, ja, und schon ausprobieren. Ja. Aber ja. Große Themen für uns in der Medizin sind zum Beispiel Augmented Reality und Virtual Reality. Mhm. Und wir haben zum Beispiel Systeme auch in der Dermatologie, wo man dann wirklich sich sehr futuristisch vorkommt, wo man so eine große Augmented Reality Brille dann aufsetzt, wo man sich verschiedene Schriftstücke, verschiedene Aufnahmen auch von diesen Patienten, die vorher gemacht wurden, per Handwischbewegung dazu holen kann, wo man verschiedene Dinge dann halt sieht, ausblenden kann, einblenden kann. Man kann sogar dokumentieren, kann sagen, hier jetzt Video starten oder das und das in die Akte schreiben. Also das ist schon wirklich ganz toll. Und auch mit Virtual Reality sind wir gut dabei, weil es kann halt wirklich sein, dass in der Medizin der Zukunft ich meinen Patienten, meine Patientin nicht mehr persönlich sehe, sondern zunehmend eben in den virtuellen Raum gehen muss, einfach auch aus Personal, Ressourcen, Knappheit, ja, und auch, weil es vielleicht bequemer ist, ja, und in diesem virtuellen Raum, also das haben wenige von uns, glaube ich, schon in so einer Detailtiefe ausprobiert und bedacht, aber man kennt ja so ein bisschen, ja, die Spielereien, ich beame mich dann an den Strand und lass wirklich mal die Seele baumeln und ähnliches, ja, das ist schon sehr gut. Es hat immer noch ja, Verbesserungspotenzial inne, aber das finde ich schon sehr spannend und da freue ich mich drauf, ja.
Okay, ich glaube, diesen Satz, dass ihr gerade an so einem überlegten Beamer zu bauen für Strandurlaub, ich glaube, das schneide ich so als ersten Satz von dem Podcast. Das wird die Leute bestimmt interessieren. Nee, ich hab's schon verstanden. Ja. Können Patienten helfen, die Digitalisierung zu beschleunigen? Gibt's irgendwas, wo du sagst, oh Mann, eigentlich wäre es doch toll, wenn ihr viel entspannter wärt mit Sachen ausprobieren oder wenn ihr auch mal einen Brief schreiben würdet an das Bundesgesundheitsministerium oder sowas. Was können Patienten machen, um die Digitalisierung zu beschleunigen?
Also im Grunde ist die Gesundheit da keine Ausnahme zur Gesundheitswirtschaft und zur normalen Industrie. Es gibt eine Abstimmung mit Füßen. Und wir sehen das, dass also wir haben nicht nur einen extrem guten Ruf, was unsere ganzen medizinischen Leistungen angeht, ja, in der Krebsversorgung, Transplantation, wir sind wirklich überall mit Spitzenmedizin mit dabei. Aber die Leute kommen auch gerade wegen diesem Smart Hospital sehr gerne zu uns und das also merkt man, wenn die Patienten aufgeklärt sind, wenn die wissen, warum wir zum Beispiel ihre Daten nutzen möchten, dass es eben zu ihrem eigenen Vorteil ist, dass man dann eine präzise, eine personalisierte Medizin über einen längeren Verlauf eben beurteilen kann, denen präventive Sachen anbieten kann. Und das geht eben nur, indem wir diese Daten miteinander kombinieren und die dann auch eben durch entsprechende Algorithmen quasi auswerten lassen kann und dann ihnen ganz moderne Techniken anbietet. Und diese Aufgeschlossenheit ist bei den Patientinnen und Patienten schon da, wenn die verstehen, worum es geht. Das heißt, also insgesamt müssen wir einfach viel mehr auch noch den Patienten aufklären und ihm halt sagen, dass nein, es ist nicht so, dass ein Roboter jetzt den dann wäscht und ähnliches. Aber ja, es ist dann so, dass zum Beispiel unser Chemotherapie-Mischroboter in der Apotheke zur Entlastung des Personals und auch mit also ganz hervorragenden Ergebnissen, weil er eben alles steril macht und selbst die kleinsten Quäntchen dann von teuren und auch ja wichtigen Substanzen neu dann mischt und nach Formeln, die ja keiner mehr ausrechnen muss, sondern weil er das halt im Computerprogramm drin hat. Und dann verstehen die Patienten auch sehr schnell, dass sie da halt extrem gut aufgehoben sind, weil dann auch Ressourcen frei werden, zum Beispiel vom therapeutischen oder vom pflegerischen Personal und auch vom medizinischen Personal, um sich zu unterhalten, um eben die Versorgung zu verbessern. Weil es geht alles nur mit Empathie. Also die Gesundheit, die ist nicht digital, virtuell, übertragbar komplett, sondern das kann alles nur unterstützen, damit wir eben wieder genügend Ressourcen frei haben, um uns zu kümmern. Weil deswegen sind die Leute ja auch in die Gesundheit gegangen und nicht in die Industrie und in komplett nur in die Robotik.
In der aktuellen Herausforderung um Covid-19. Gibt es digitale Prozesse, wo ihr sagt, ein Glück, dass wir das schon haben, das hilft uns gerade sehr? Oder Projekte, wo ihr sagt, die müssen wir jetzt eigentlich höher priorisieren?
Ja, also die aktuelle Pandemie zeigt wirklich sehr deutlich, dass gerade dieser weltweite Datenaustausch dann von Nutzen ist. Weil wenn sich jetzt vorstellen oder wenn du dir vorstellst, wenn jetzt in China alles nur auf Papier wäre und man dann gar nicht davon lernen kann und gar nicht weiß, was tut sich in den verschiedenen Ländern, warum tun diese Sachen sich, warum verbreitet sich etwas sehr schnell. Da hat man natürlich extrem davon profitiert, dass man diese Daten dann auch teilt und man würde noch mehr davon profitieren, wenn man im Grunde noch viel besser ja, Daten in einem einheitlichen Format teilen und für Forschungszwecke nutzen könnte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man wissen muss, ob ich, Anke Diehl, eine bestimmte Erkrankung habe oder auch positiv bin, sondern eben einfach nur, um zu sehen, sind Risikofaktoren ableitbar? Wer wirklich erkrankt schwer daran? Das kann ich natürlich nur ableiten, wenn ich in einem größeren Ausmaß eine Gruppe bilden kann mit ähnlichen Eigenschaften. Also jetzt zum Beispiel letzte Woche die Diskussion Raucher. Ja, sind Raucher stärker, unterliegen die stärker einem Risiko, tatsächlich eine Lungenentzündung mit einem schweren Verlauf zu erleiden? Da muss ich ja erstmal wissen, wer raucht. Ja, und dieses Wissen digital dann vorliegen zu haben und gemeinsam auswerten zu können, das ist natürlich wichtig und hilfreich. Genauso wie zum Beispiel Intensivkapazitäten. Also wir in Nordrhein-Westfalen sind ja auch Teil, also die Universitätsmedizin Essen ist Teil vom Gründungsausschuss, das virtuelle Krankenhaus NRW. Und wir haben das jetzt frühzeitig gestartet mit eben diesen zwei Indikationen, Infektiologie und auch Intensivmedizin, damit wir halt auch landesweit dann einen besseren Eindruck bekommen, wo sind noch Intensivkapazitäten frei, wo können wir verlegen. Und genauso ist es ja auch mit den anderen Ländern gewesen. Also wir haben alleine in Essen schon 8 französische Intensivpatienten aufgenommen. Und dieses Wissen darüber zu teilen, das besser zu kontrollieren, das besser im Grunde zu organisieren, das kann natürlich alles nur digital erfolgen. Insofern also Dashboards, Entwicklung auch über die Medizininformatik-Initiative, um eben zu zeigen, welche Patienten liegen wo, wen kann ich wie unterstützen. Das sind jetzt Projekte, die gerade in der digitalen Gesundheit dann gepusht werden und auch unterstützt werden. Genauso wie künstliche Intelligenzprojekte auch.
Wie ist jetzt gerade die Lage bei euch an der Unimedizin? Seid ihr überlaufen durch Corona-Virus-Probleme oder ist im Grunde noch einigermaßen alles managebar?
Es ist in Essen sehr gut managebar. Also man hat hier sehr frühzeitig ein exzellentes Krisenmanagement vom Vorstand hingelegt. Also allen voran der Vorstandsvorsitzende, aber auch der ganze komplette Vorstand bis hin zum Kaufmännischen. Alles war wirklich von Anfang an darauf ausgerichtet, vorzubereiten, sehr viel mehr intensiv- und infektiologische Kapazitäten zu schaffen. Also es wurden ganze Stationen umgezogen. Wir haben eine neue Notaufnahme gebaut. Wir haben sowieso schon für die medizinischen Notfälle eine rein papierlose digitale Notaufnahme. Die wurde jetzt nochmal erweitert um eine infektiologische Notaufnahme. Das heißt, wenn du jetzt als quasi Beispiel Corona-Verdachtsfall, Covid-19 heißt ja die Erkrankung, am Universitätsklinikum ankommst, dann gehst du einen eigenen Eingang rein. Da sitzt geschützt in einem Glashäuschen ein Pförtner, der dich in die richtige Richtung schickt. Da wird dann direkt eine Triage gemacht von einem ärztlichen Dienst, der natürlich komplett in Schutzkleidung ist, ja, und dich dann im Grunde in die richtige Richtung schickt. Also bist du ein Verdachtsfall, dann gehst du dann direkt geschützt, infektiologisch in die richtige Richtung. Und die Lage ist wirklich ruhig. Also ich bin jetzt jeden Tag, gehe ich an dieser neuen Notaufnahme vorbei. Nochmal, jeden Tag gehe ich an dieser neuen infektiologischen Notaufnahme vorbei. Und es ist dort keine Schlange. Also wir haben ausreichend Kapazitäten, weil wir halt so früh gehandelt haben. Und wir haben stabil bisher immer zwischen 50 und 60 Patienten gehabt mit Covid-19 und davon ungefähr gut 20 in den letzten 2 Wochen auf Intensivstation. Kann sich natürlich noch ändern, aber wir könnten deutlich mehr auch verpacken.
Wahnsinn. Spannend. Jetzt ein harter Cut. Im Grunde versuche ich jetzt wieder, würde ich gerne von dir wissen, welche Eigenschaften helfen dir, eine gute digitale Vorreiterin zu sein in deinem Job? Ich habe schon so ein bisschen mitbekommen, du sagst, Empathie ist wichtig, es geht um die Menschen. Ihr seid da reingegangen, weil ihr nicht einfach einen Industriejob wollt, sondern ihr wollt Leuten helfen. Aber was hast du gemerkt, ist wichtig, um Digital Change voranzubringen?
Also ganz wichtig ist tatsächlich die Offenheit. Man muss wirklich offen sein in alle Richtungen. Man muss querdenken, wollen und können. Der Blick über den Tellerrand. Also ich habe ja nicht nur Medizin studiert, ich habe auch Management studiert. Ich habe in der Verwaltung gearbeitet fürs Gesundheitsministerium. Ich habe natürlich auf Station gearbeitet. Man muss auf jeden Fall allen zuhören. Man muss Ideen aufnehmen, die auch mal durchdenken und nicht gleich alles irgendwie verwerfen und seinen eingefahrenen Weg gehen. Und man muss natürlich auch begeistert sein von der Technik und von der Digitalisierung und Innovation.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du, glaube ich, letztes Jahr dir auch viel Mühe gegeben hast, IT-Fachpersonal zu bekommen. Also tatsächlich wahrscheinlich auch einer deiner Jobbestandteile ist, Lobbyarbeit zu machen. Gibt's andere Themen, für die du gerne oder häufig wirbst?
Auf jeden Fall, dass wir den Patienten, die Patientin mitnehmen. Also dieses patientenorientierte und partizipative Handeln, das ist für uns in der Medizin ganz, ganz wichtig. Und wir haben hier jetzt in Essen, sind wir sogar den Weg gegangen, dass wir ein eigenes Institut für Patientenerleben haben. Also wir kümmern uns nicht nur um diese smarten digitalen Sachen, sondern ganz wesentlich auch darum, dass wir den Patienten mitnehmen in diese Welt. Ehrlich gesagt, der ist da sowieso schon drin, ja. Und viele Patienten, die sind dann verwundert, dass Dinge, die sie im normalen Leben so nicht kennen, so kennen, dass die im Krankenhaus eben noch nicht funktionieren und dass da in vielen Häusern und auch insgesamt im Gesundheitssektor ja die Daten immer noch auf Papier in irgendwelchen Karteikarten rumliegen und eben nicht austauschbar sind. Aber das also ist mir schon sehr wichtig, einfach den Patienten, die Patientin mitzunehmen und sich eben empathisch auch umeinander zu kümmern. Das ist ganz wichtig.
Wenn du mal nicht und also mal nicht in der Klinik bist, gibt es typische Digitalkonferenzen, auf denen man dich sieht, oder was sind so große Veranstaltungen, wo jemand wie du unterwegs ist und Netzwerk-Know-how auffrischt und austauscht?
Also bisher war es tatsächlich zu wenig, dass wir Digitalkonferenzen hatten. Das ist jetzt so ein positiver Seiteneffekt von Corona, also von Covid-19, von der Pandemie, dass eben mehr und mehr diese digitalen Formate kommen, bis hin zu, dass auch Videokonferenzen im Sinne von Videokonsultationen bei Ärztinnen und Ärzten jetzt mehr und mehr dann zugelassen, zertifiziert und zum Einsatz kommen. Für die Konferenzen war es bisher tatsächlich so, dass ich extrem viel unterwegs war, aber in Person, um dann auch zu vernetzen, Menschen kennenzulernen, mit Menschen zu sprechen und neuen Projekte und neuen Techniken auch auf den großen einschlägigen Messen kennenzulernen.
Gibt es irgendwelche, ich sage jetzt mal, berufsnahen Fortbildungen, irgendwelche Themen, die du dir dieses Jahr noch vorgenommen hast, wo du sagst, da möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen? Kann ja auch sein, dass du sagst, ich möchte meditieren lernen oder sowas, aber etwas, wo du sagst, das könnte dir wahrscheinlich ein bisschen helfen.
Ja, also in der Tat ist es, glaube ich, mein größtes Problem, würde auch mein Mann, der übrigens Psychologe ist, ja, deswegen unke ich immer und sage, ich komme nach Hause und lege mich auf die Couch, ja.
Mache ich auch, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen.
Der würde das auch auf jeden Fall bestätigen. Ich kann ganz schlecht abschalten und mal nichts tun. Also ich kann einfach nichts tun. Nichts tun, ja. Genau, ja.
Ich hatte ja auch für die Vorbereitung auf den Termin, hatte ich dir aus Versehen den Ostermontag angeboten. Und ich glaube, wahrscheinlich hättest du im Endeffekt noch gesagt, ja, machen wir. Ne? Also,
ja, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, genau, weil da war auch bei mir noch kein einziger Termin drin. Insofern kann ich das gut nachvollziehen.
Okay, also abschalten
genau, lernen. Genau, abschalten lernen. Na, da gibt es ja die verschiedensten Programme, so Achtsamkeit, Meditation, Mindfulness-Based Stress Reduction. Yoga habe ich mal probiert, aber ich bin leider nicht gelenkig genug. Ja, da kann ich nicht abschalten dabei.
Das kommt ja auch mit der Zeit.
Ja, aber das fände ich wirklich gut, da mal wirklich sich tagelang reinzuknien und das verschärft zu lernen und nicht nur immer sonntags. Also sonntags kriege ich es hin, aber das ist natürlich zu wenig, einmal in der Woche. Ja. Aber was ich auch toll finde, ist, ich bin ja so ein Technikfreak und vorhin hatten wir ja dann auch bemerkt, dass ich tatsächlich hier eine Reihe von Mikrofonen und Dingen auch im Privathaushalt habe.
Ja, du bist besser ausgestattet als ich.
Und ich würde wirklich sehr gerne auch lernen, einfach Videos professioneller zu machen, die zu schneiden, Töne zu mischen. Also das finde ich auch sehr spannend.
Da ist also kurzer Tipp von meiner Seite an dich. Ich habe sehr viel auf YouTube gemacht und berate da sehr viel. Und es ist immer so, Hauptsache es ist online. Es gibt keinen, der sich beschwert und sagt, oh, da hätte ich aber einen schöneren Schnitt mir gewünscht. Sondern Dinge live zu bringen, auch einfach in die Handkamera einzusprechen, hochzuladen, ist eigentlich immer der beste Weg, um anzufangen. Und viele so gute Ideen, und ich hatte auch beim Zuhören schon gedacht, ja Mensch, irgendwie Leuten erklären, da könnt ihr doch so tolle Videos machen. Viele solcher Themen werden halt leider nicht gemacht, weil man denkt, man muss einen gewissen Qualitätsstandard einhalten. Aber gerade YouTube ist so eine Plattform, wo die Leute einfach dankbar über den Inhalt sind, das Learning sind, den Takeaway-Value. Und insofern, glaube ich, würde ich fast sagen, versuch's einfach. Und nach dem 20. Video wirst du schon besser werden als nach dem ersten. Aber würde ich fast gar nicht sagen, dass man irgendwie wartet, bis man dann eine Schnittausbildung gemacht hat oder eine Fortbildung gemacht hat. Aber spannend, spannend zu hören.
Okay.
Wir haben jetzt so ein paar digitale Vorreiterinnen hintereinander in den April gelegt. Gibt es noch etwas, was du anderen Vorreiterinnen raten würdest, damit sie in ihrer Branche, in ihrem Beruf, in ihrem Traum weiter nach vorne kommen können?
Ich glaube, das Wesentliche ist wirklich, dass man mit Begeisterung dahinter steht, eine Begeisterung für das, was man macht und interessiert und offen in alle Richtungen bleibt. Das ist ganz wesentlich. Natürlich ist es von Vorteil, wie jetzt bei mir. Ich bin ja nicht mehr ganz so jung und habe auch schon eine Reihe von Berufen und beruflichen Einsätzen hinter mir und davon profitiere ich natürlich. Also Digitalisierung in der Medizin ist, wenn man Ärztin von Haus aus ist, natürlich viel einfacher zu verstehen und auch die Sinnhaftigkeit und die Umsetzung ist dann einfacher, aber das Wichtigste ist wirklich die Begeisterung für die Tätigkeit als solches und das Interesse daran und das dann auch zu vermitteln. Mhm. Also zwei Dinge, die fände ich tatsächlich auch wichtig in dem Podcast zu bringen. Und da könnte man vielleicht nochmal überlegen, ob man die nochmal beleuchtet. Das eine ist künstliche Intelligenz. Das interessiert die Leute einfach brennend. Warum macht man das? Und das andere ist das Patientenportal. Also wir bereiten jetzt gerade eine App vor, mit der auch der Patient dann im Grunde quasi einchecken kann am Krankenhaus und Fragebögen beantworten kann und wirklich digital mit dabei ist.
Dann lass uns gerne auch über das Thema künstliche Intelligenz. Dann gib uns da gerne ein Update. Ich habe gar nicht danach gefragt, weil ich es nicht so kenne, aber was hätte ich dich gerne fragen können?
Zum Beispiel, man hört ja immer viel über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Wie muss ich mir das vorstellen?
Dann würde ich lasse das Gespräch einfach so laufen, Anke. Wir sind hier im Homeoffice, das ist halt wir lassen das einfach so laufen. Wie ist denn, wie viel Impact hat die künstliche Intelligenz gerade auf die Digitalisierung? Was gibt es da, was man wissen sollte und woran arbeitet ihr gerade?
Also bei dem Stichwort künstliche Intelligenz ist es ja wirklich so, dass in ganz vielen Branchen das in der Industrie, in verschiedenen Unternehmen eingesetzt wird und in der Bevölkerung, glaube ich, eher Angst hervorruft, weil man denkt so, jetzt wird man nicht mehr von einem Arzt, einer Ärztin behandelt im Gesundheitskontext, sondern jetzt entscheidet irgendwie eine künstliche Intelligenz irgendwas für mich. Und das ist natürlich mitnichten so, sondern die künstliche Intelligenz wird ja häufig zu Mustererkennung und zu Auswertungen eingesetzt. Aber natürlich entscheidet der Arzt, die Ärztin in allererster Linie. Aber zum Beispiel in der Radiologie, wo ich ja sehr lange gearbeitet habe, da werden bei uns künstliche Intelligenzen regelhaft schon zu Auswertungszwecken von radiologischen Aufnahmen eingesetzt. Und das ist natürlich ganz hervorragend, weil die KI, die ermüdet nie, die übersieht nicht irgendwas. Ja, die ist nicht gestresst an einem Abend, weil sie schon zu viele von diesen ähnlichen Aufnahmen gesehen hat, sondern die KI geht da einfach rein mathematisch, rechnerisch drüber und sagt einem dann, so und so viel Prozent ist das und das. Also sie macht Auswertungen, was man dann tatsächlich daraus macht, also wie man das mit anderen Symptomen, die zum Beispiel der Patient, die Patientin hatte, kombiniert, welche Entscheidungen man dann trifft, das ist natürlich immer dann auch dem Personal überlassen, also im Regelfall ja den Ärztinnen und Ärzten, aber auch anderem therapeutischen Personal. Und das ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern das ist im Grunde auch eine Weiterentwicklung der Technik. Also zum Beispiel, wenn du jetzt daran denkst, Brustkrebs zum Beispiel. Ja? Da gab es sicher früher auch schon, dass vor 50, 70 Jahren hinter vorgehaltener Hand die Leute getuschelt haben und gesagt haben, ja, in der Familie, da versterben immer die Frauen schon so jung. Ja. Und ich habe mal gehört, die haben da irgendwelche Knoten in der Brust. Ja. Dann hat man die Genetik entdeckt, ja, und hat dann einfach gesehen, das ist ja eine Vererbung. Ja, und genauso erkennen wir vielleicht Muster in anderen Symptomkomplexen, wenn wir einfach diese Symptome oder diese Laborwerte oder genetischen Dinge strukturiert mit einer künstlichen Intelligenz auswerten können. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir diese ganzen Daten in einer auswertbaren Form haben, damit dann die künstlichen Intelligenzen Muster erkennen können. Das ist also für den Patienten wichtig und in diesem Sinne auch sehr vorteilhaft.
Diese künstlichen Intelligenzprojekte, sind das Projekte, die ihr dann selber durchführt, selber Informatiker hinsetzt, selber Maschinenlernalgorithmen trainiert, oder gibt es da Anbieter am Markt, die halt sagen, guten Tag, installieren Sie sich unsere KI.exe und dann können Sie Leberflecken viel besser auswerten?
Ja, also wir sind ja eine Universitätsklinik, das heißt Forschung und Wissenschaft wird bei uns ganz groß geschrieben. Wir haben gerade ein neues Institut für künstliche Intelligenz gegründet, wo 4 Professuren jetzt gerade berufen werden und mit neuen Teams anfangen. Und das heißt, dass also diese Forschung in diesem Bereich, wir machen das schon, wir haben eine sehr große radiologische Gruppe, die da ja weltweit mit in der Spitze spielt und ganz tolle KI-Projekte machen. Natürlich wird es in der Zukunft aber genauso sein, wie du das gerade formuliert hast, dass man sich auch diese Dinge einkauft, ja, weil die Algorithmen, die entwickelt werden, die werden dann natürlich auch in die entsprechenden zum Beispiel Bildgebungssysteme oder dann auch pathologische Befundungssysteme oder Laborsysteme integriert werden. Aber das ist tatsächlich etwas, was erst kommt. Aber so ist es ja in der Industrie auch. Ja, da hat man einen Roboter entwickelt und der spritzt jetzt bei einem Autokonzern dann die Fahrzeuge und weiß genau, wann er aufhören muss. Ja, das heißt, diese Integration, die findet ja dann hinterher statt. Ja.
Spannend. ich hatte selbst vor ein paar Jahren pfeifisches Drüsenfieber. Oh. Und bin dann, also zum zweiten Mal, und bin dann irgendwie vor ein paar Jahren fühlte ich mich halt richtig doof, bin zum Arzt gelaufen, keiner wusste, was los war, bin sogar irgendwie zur Notaufnahme gelaufen und habe irgendwie meine Symptome geschildert und haben die mich dann irgendwie mit Ibuprofen nach Hause geschickt. Und erst später, als dann irgendwie der Verdacht dann darauf kam und ich darauf getestet wurde und das irgendwie rauskam, ja, pfeifisches Drüsenfieber, da habe ich dann mal die Symptome durchgelesen, die ich hatte. Und ich glaube, von 12 Symptomen, die es gibt, habe ich 10 Stück bei der Einlieferung irgendwie angegeben. Mhm. Und ich glaube, bei solchen Themen würde eine gewisse, genau das, was du sagst, eine gewisse Form von Mustererkennung schon mal helfen. Zumindest irgendwie sagen, hey, was der Christoph Bosek da sagt, das kann diese Shortlist sein. Vielleicht kann man da mal genauer hingucken. Das hat mich im Nachhinein halt hart genervt, weil ich danach wirklich noch mal 2-3 Wochen fast ohne Diagnose war, bis man irgendwie angefangen hat, darauf zu testen.
Aber das ist ein super Beispiel, was du da bringst, ja, weil wenn du jetzt viel jünger gewesen wärst und mit als 10-Jähriger zum Kinderarzt gegangen wärst, dann hätte der als erstes daran gedacht. Aber als Erwachsene denkt man halt vielleicht viel später daran. Aber die KI, die erkennt wirklich diese Symptome und sagt einem dann sofort, ja, unabhängig vom Alter, ja, das ist ganz klar, mit hoher Wahrscheinlichkeit das und das. Ja. Insofern geht es genau halt darum, dass diese Unterstützung durch die technischen Entwicklungen und die digitalen Entwicklungen im Gesundheitsalltag mit integriert wird. Aber sie ersetzt natürlich nicht die menschliche Entscheidung und sie ersetzt auch nicht die Empathie und den tatsächlichen Patienten- und Arzt-Therapeuten-Kontakt und Interaktion. Das ist ganz wichtig.
Dann verlasse ich mich auf dich, dass du dafür sorgst, dass ich das nächste Mal schneller diagnostiziert werde.
Ja.
Super. Dankeschön.
Ja, das andere war diese Patienten-App, genau.
Okay, dann lass uns doch noch über die Patienten da sprechen. Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen verstanden, mein erster Kontakt, wenn ich ins Krankenhaus zu euch komme, ist so eine Art, ich muss meine Informationen angeben und das macht man jetzt oder das kann man jetzt bei euch schon über eine App machen?
Nein, das kann man jetzt, Stand heute noch nicht, aber hoffentlich nächste Woche für die Corona-Patienten. Aber ich fange vielleicht einmal nochmal von vorne an. Ja, also wir sind tatsächlich im Moment dabei, den ganzen Patientenaufnahmeprozess auch mit einer App von zu Hause aus für den Patienten auch schon bei der Universitätsmedizin in Essen zu begleiten. Das heißt, zukünftig, wenn der Patient bei uns anruft und um einen Termin bittet als elektiver Patient, dann werden wir ihm diese App anbieten und über die App kann er dann spezifische Informationen, Behandlungsangebote sich angucken, runterladen. Er kann einen Fragebogen, eine Checkliste, quasi was muss ich alles mitnehmen, um in dieser Abteilung anzukommen und alles dabei zu haben, sich ansehen. Er kann schon mal einen Fragebogen beantworten. Er kann aber auch diesen Fragebogen während des stationären Aufenthalts und auch danach eben quasi im poststationären Verlauf bearbeiten. Es wird die Funktion geben, dass wir den auch kontaktieren können über Push-Nachrichten, dass man auch in einer Art von Chat geht bis hin zu Videokonferenzen. Das heißt, man kann ganz viel dann Interaktion mit dem Patienten machen. Man kann den Patienten, die Patientin informieren. Es führt also zu einem Empowerment und es führt vor allem dazu, dass man sich aktiv in diesen Behandlungsverlauf hineinbegibt. Also man kann wirklich partizipieren. Und wir haben schon sehr lange im Grunde diese App konfiguriert. Das ist bei uns wirklich sehr anspruchsvoll, weil wir halt 70.000 stationäre und 300.000 ambulante Patienten im Jahr versorgen. Und wir wollen jetzt auf gar keinen Fall einfach nur irgendwelche allgemeinen Informationen da reingeben, sondern es muss ja schon auch spezifisch in diesen Kontext reinpassen. Und jetzt haben wir eine Patientengruppe vorgezogen und wollen in den nächsten Tagen damit auch an den Start geben, nämlich die Covid-19-Patienten, die eben mit Verdacht auf die Erkrankung zu uns kommen, die werden diesen App-Zugang bekommen und werden dann auch täglich eben Fragebögen zu ihren infektiologischen Symptomen ausfüllen müssen. Ja, einfach für die Patienten auch, die wir dann wieder nach Hause entlassen, damit wir dann hinterher auch einen Anhaltspunkt haben. Wie ging es denen denn in diesem Zeitraum der Entlassung, falls die wiederkommt, falls die nochmal Fieber bekommen, falls sie nochmal also eine Krankenhausbehandlung benötigen, hat man dann eben nicht auf Papier irgendwelche Werte, sondern man kann dann direkt eben von dieser Patienten-App das wieder einspielen in die elektronische Patientenakte und die Werte übernehmen. Und das ist natürlich für die weitere, bessere Versorgung von diesen Patienten und auch für die medizinischen Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, von unschätzbarem Vorteil, dass wir diese Daten dann haben. Das ersetzt natürlich nicht, dass die Patienten sich erstmal auf jeden Fall an die Behandlungsleitlinien halten müssen. Und auch wenn sie jetzt zum Beispiel wieder einen Fieberanstieg haben oder eine ganz starke Atemnot, natürlich müssen sie dann auch die Feuerwehr rufen. Das ist jetzt keine telemedizinische Behandlungseinheit. Ja. Das wäre jetzt ehrlich gesagt zu lange vom Zeitaufwand, das zertifizieren und validieren zu lassen. Und deswegen, also ist es tatsächlich so, dass der Patient, die Patientin muss dann selbst auch noch handeln. Aber wir haben dann diese Daten, um sie dann für die verbesserte Versorgung und für die medizinische Wissenschaft einzusetzen.
Und dann kann ich die auf meinem iPhone, auf meinem Android-Handy oder sonst was installieren.
Genau, das ist eine App fürs Handy.
Ja. Spannend, ich finde es auch spannend, wie schnell man dann doch reagiert, weil ich mir vorstellen kann, gerade wenn ihr sagt, ihr habt das jetzt ab nächster Woche für die Covid-19-Patienten am Start, ist das ja wirklich eine schnelle Reaktion. Also könnt ihr anscheinend auch eure Teams so schnell umbilden, aufstellen, Dinge umsetzen. Das überrascht mich auf jeden Fall, beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass man dafür dass man dafür sehr flexibel sein muss. Ja, ich weiß ja selbst, wie es ist, irgendwie eine App zu bauen oder die einzureichen oder freigeschaltet zu bekommen und dann so schnell gerade solche Themen umzusetzen, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Ja. Dankeschön, Anke. Jetzt haben wir doch noch ein paar Themen mehr mit reingenommen, ja, als ich auf dem Zettel hatte. Der Podcast ist dadurch etwas länger geworden, aber gerade auch, finde ich, die letzten Themen waren natürlich sehr spannend und auch das KI-Thema, bei dem ich dann selber das Gefühl hatte, das könnte auch jemandem wie mir irgendwie schnell helfen, hat mir sehr gefallen. Dankeschön.
Gerne.
Neben Anke haben wir diesen Monat auch andere digitale Vorreiterinnen in unseren Folgen. Wir haben schon mit Ann-Kathrin Schmitz gesprochen. Ann-Kathrin ist Gründerin einer Influencer-Agentur mit Multimillionen-Reichweiten und hat klare Tipps für Gründerinnen. Und außerdem habe ich mit der Business-Influencerin Celine Flores-Villas gesprochen. Sie war erst Miss German Universe und hat dann direkt nach dem Studio angefangen, selbstständig zu arbeiten, um Unternehmen bessere Social-Media-Ideen, Strategien beizubringen. Anke, Celine, Ann-Kathrin und nächste Woche geht's weiter. Du findest alle Folgen im Podcast-Feed. Lass uns also bitte gerne ein Abo da, wenn du die Folge bis hierher gehört hast. Ich danke dir ganz herzlich für deine Unterstützung. Das war's für heute. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Hab eine gute Woche. Pass auf dich und deine Lieben auf. Und ganz viele liebe Grüße von
Anke
und Christoph. Alles klar. Schöne Woche euch. Danke, Anke. Bis bald.
Tschüss.